Markus Wiebusch mit nur einmal rechnen auf 100,6 Flux FM um kurz nach 5. Er ist einer der wenigen erfolgreichen Horrorregisseure hierzulande. Manche nennen ihn gar eine lebende Legende. Sein Super 8 Splatterstreifen Nekromantik von 87 über einen leichenverliebten Tatortreiniger und seine Freundin, die mit einer Leiche durchbrennt, gehört zu den Klassikern des deutschen Underground-Kinos. Nach Erscheinen hat der Film damals für viel Wirbel gesorgt und irgendwie heute ja auch noch. Heute Abend präsentiert er ihn auf alle Fälle auf der Freilichtbühne Weißensee mit riesigen Schirmen, wie er mir bereits verraten hat. Und jetzt sprechen wir erstmal nochmal kurz über diesen legendären Streifen, beziehungsweise über das, was Jörg Buttgereit sonst noch so vorhat in der nächsten Zeit. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, lieber Jörg.
Hallo.
So, heute Abend also bei herrlichem Wetter, fantastische Voraussetzungen. Also du hast gerade gesagt, die Freilichtbühne Weißensee hat gesagt, mach dir keine Sorgen, Jörg.
Wir haben Schirme.
Riesige Schirme.
Und ein Zelt.
Insofern, bitte, kann doch heute nichts mehr schief gehen. Dann lass uns mal, ja gut, wo fängt man an? Man könnte jetzt nochmal kurz sagen, kurz erwähnen, es gibt diverse Interviews mit dir, wo man lesen kann, dass ihr so ein bisschen, du und deine Freunde, deine Kollegen, ihr so ein bisschen frustriert seid über den Horrorfilm heutzutage.
Heutzutage, ja. Damals waren wir frustriert, weil die Filme, die in Deutschland rauskamen, immer zensiert waren oder gleich verboten wurden. Und heute, ja, hat sich nicht viel geändert. Also ich bin jetzt ja auch gerade in der Postproduktion mit einem Episodenfilm, habe mit zwei anderen Horrorfilmkollegen einen Film gemacht, German Angst. Und da ist das Geld aus Deutschland ist eigentlich nur von Leuten gekommen, die man so per Crowdfunding uns Geld gespendet haben. Mhm. Und alles andere Geld kam eigentlich aus dem Ausland, dann von Privatleuten auch. Mhm.
Aber würde das denn tatsächlich die Situation viel besser machen, wenn es jetzt zum Beispiel, also ist das der einzige Grund, warum ihr frustriert seid, dass ihr sagt, es gibt einfach nicht genug Geld?
Naja, wirklich frustriert sind wir nicht. Wir machen ja trotzdem die Sachen. Ne? Mhm. Das ist ja auch ein Antrieb. Aber es ist einfach diese Ignoranz, die einem immer entgegenschwappt. Ne? Wenn man in Deutschland einen Horrorfilm macht, und das war damals so bei Nekromantik, das ist heute immer noch so, da muss man sich erstmal rechtfertigen. Und das ist halt in Amerika nicht so. Mhm. In Amerika bin ich oft auch irgendwelchen Horror-Conventions unterwegs und kassiere Geld, damit ich meinen Namen auf ein Videocover setze, und da sagt niemand, was haben Sie denn da Schreckliches gemacht, sondern die tun so, als wenn das ein total ehrenhafter Beruf ist, Horrorfilme zu drehen oder einfach ja Filme, die sich mit Sex und Tod auseinandersetzen. Mhm. Also da gibt es schon eine Horrorfilmkultur, die in Deutschland ja eigentlich mal da war in den 20er Jahren mit Nosferatu oder das Kabinett des Dr. Caligari, die aber spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erwünscht ist.
Es ist aber in Amerika auch oft so, dass man das Gefühl hat, das gehört dort fast schon zu so einer Jugendkultur dazu. Mhm. Also dass Horrorfilme, diese Splatterfilme im Grunde genommen ja zu jeder guten Erziehung gehören. Also die Jugendlichen drücken sich das ja da in großen Partys rein im Grunde genommen. Es ist ja auch ein ganz anderer.
Das Zielpublikum sind ja auch Jugendliche. Wer interessiert sich für Horrorfilme? Picklehe, 13-jährige Amerikaner. Und insofern darf man sich da nicht wundern, dass die das auch gucken. Für die ist das gemacht. Mhm. Dass viele dieser Filme in Deutschland erst ab 18 sind, ist halt ein Riesenmissverständnis. Mhm.
Als du damals deinen Film gedreht hast, Nekromantik, hast du ja wahrscheinlich nicht gedacht, ich mache jetzt mal einen Film für picklige 13-jährige Amerikaner. Was waren denn deine Gründe damals? War das wirklich so ein Vorhaben? Du hattest ja vorher auch schon Filme gemacht, aber war das wirklich so ein Vorhaben, wenn du gesagt hast, so, jetzt hau ich mal richtig einen raus, jetzt geht's mal hier in die Grenzüberschreitung und jetzt mal Protest, Protest, Protest.
Also wenn man sich den Film ansieht, wird man ja schon merken, dass der all diese Klischees, die man aus Horrorfilmen kennt, nicht erfüllt. Mhm. Das heißt, eigentlich ist das schon ein Liebesfilm, der aber einfach, der auch sehr ernst gemeint ist und in dem halt ja eine klassische Dreiecksbeziehung, in dem halt einer der Protagonisten tot ist. Mhm. Und diese Grenzüberschreitung, klar, man sieht ein paar eklige Sachen, es gibt auch ein paar Splatter-Szenen, aber die sind jetzt wirklich nicht, also das ist nicht mehr als heute in jedem Tatort zu sehen, das würde ich mal jetzt sagen, vom Gore-Gehalt. So. Mhm. Ich glaube, was die Leute damals so erschreckt hat, war die Selbstverständlichkeit, mit der das alles präsentiert wird. Dass das völlig normal ist, dass die da mit einer selbstgebastelten Leiche ins Bett gehen, dass da niemand ist und sagt, das ist schlimm, das ist schrecklich. Also genau dieser erhobene Zeigefinger hat gefehlt. Da gibt's keinen kettenrauchenden, geschiedenen Kriminalkommissar, der die wegsperrt am Schluss, sondern die machen alle so vor sich hin. Also das ist sozusagen ein Horror, der so von nebenan kam. Mhm. Und das sind halt Sachen, die ich mir eher so aus realen Berichten und Nachrichten zusammengeklaut habe und nicht aus Horrorfilmen. Mhm. Also das ist doch eher ein, ja, eigentlich so ein Befindlichkeitskino, so Deutsche.
Bisschen schon, ja. Aber hast du denn tatsächlich dich dann auch hingesetzt, also richtig ernsthaft Recherche betrieben vorher, also dich richtig vorbereitet?
Also es gibt ja einen ganz berühmten Grabräuber aus den 50er Jahren, Edward Gein, der auch Filme wie Psycho oder Das Schweigen der Lämmer inspiriert hat. Und über den habe ich tatsächlich zwei Biografien schon gelesen gehabt, amerikanische. Und die waren auch mit ausschlaggebend, glaube ich, für dieses Thema. Nur, dass wir die Mutter weggelassen haben, die Böse.
Okay. Gut, aber dann war dieser Streifen fertig und dann war es ja nun auch nicht unbedingt einfach, dafür einen Verleih zu finden. Das heißt, ihr musstet da
Ihr habt den Verleih selbst gegründet,
genau. Also die einfache Variante.
Und das war ja Teil der Mission. Ich meine, die 80er Jahre waren ja von diesem Punk-Spirit beseelt und wir waren der Meinung, wir machen alles selbst. Wir drehen den Film selbst, wir legen den bei keiner Zensurbehörde vor, wir bringen den selbst ins Kino, wir bringen den selbst auf Video raus. Und den haben wir auch gemacht. Mhm. Damals waren die Leute so offen, dass man die Kinos dann auch voll bekommen hat. Mhm. Ich meine, heute halte ich das ja fast, abgesehen von dem Regen, heute für eine Kamikaze-Aktion, einen Film wie Nekromantik im Freiluftkino zu zeigen, weil Freiluftkino ja eigentlich, da laufen so Sommerkomödien und Sachen so zum Abfeiern, so Feel-Good-Movies, ne? So einen nihilistischen West-Berlin-Film der 80er würde ich jetzt nicht unbedingt ins Freiluftkino packen. Deswegen finde ich das eine lustige Idee, das so zu machen.
Als ihr dann also trotzdem den Streifen hattet und dann mit Leuten in Kontakt gekommen seid, ich stelle mir das bloß ein bisschen, oder ich würde mir ganz gerne, erzähl doch einfach mal, wie das war. Also ihr habt euch dann quasi Kopien genommen, seid dann von Kino zu Kino gelaufen, genau. Habt gesagt, wir haben hier was, schaut es euch mal an.
Also es war ja so, dass ich schon eine Handvoll Kurzfilme, glaub, an die 15 Kurzfilme vorher gemacht habe und in diesem Kinokollektiv Sputnik, was es früher gab in Wedding, da lief schon mein Film Hot Love vorher auf so einem Splatter-Festival, was wir selbst da organisiert haben mit Filmen von Romero, also die Zombie-Filme von Cronenberg und so. Und da war dieser Hot Love von mir, der war ausverkauft. Da waren dann 300 Leute drin. Das war einfach so ein Boden, auf dem man aufbauen konnte. Das heißt, als Nekromantik fertig war, haben wir den dann auch im Sputnik im folgenden Jahr gezeigt und da kamen dann 500. Leider waren nur 300 Plätze da. Und sowas macht natürlich Lust darauf. Ne? Und dann haben wir den im Eiszeitkino in Kreuzberg noch gezeigt, im Xenon-Kino in Schöneberg und ich glaube im Movimento. Und wir hatten 2 oder 3 Kopien und manchmal mussten die Kopien dann innerhalb dieser Kinos hin und her gefahren werden. 16mm Kopien. Das waren dann Blow-Ups von Super 8.
So, und jetzt hast du vorhin schon gesagt, hinter vorgehaltener Hand, da war noch kein Mikrofon offen, dass selbst heute noch so ist, dass also wirklich nur ganz wenige Kopien existieren, die über den ganzen Planeten reisen und immer hin und zurück
gehen. Also die Filmkopie, die wir heute Abend da präsentieren, ist die einzig existierende 35mm Kopie. Also das ist also dieses normale Kinoformat, in dem man richtig groß projizieren kann. Der Film ist ja lange vor der Digitalisierung entstanden Also auch auf Film gedreht tatsächlich. Super 8 ist ja richtig Film, richtig Zelluloid. Das heißt, jetzt sind diese 35mm Kopie, die heute live läuft, ist ein Einzelstück, was ich 10 Jahre nach Entstehen des Films gemacht habe, weil einfach so viele Festivals im Ausland den Film zeigen wollten und die 16mm, also dieses Schmalfilmformat, einfach nicht zeigen konnten. Deswegen hat die Kopie heute Abend auch englische Untertitel, weil die eigentlich für Amis gemacht ist. Und die kommt tatsächlich hoch, gerade aus Los Angeles, aus der American Cinematheque.
Sehr lustig.
Also von der Kreuzberger Schmuddelecke auf den Hollywood Boulevard.
Ja, auf den Hollywood Boulevard und wieder zurück. Heute Abend, wie gesagt, in der Freilicht, ich verspreche mich immer, ich will mal sagen Freiluftbühne, aber es ist die Freilichtbühne in Weißensee.
Aber es wird dunkel sein.
Es wird dunkel sein, genau. Wir reden auch gleich weiter, machen aber noch eine kurze Musik und zwar von Hot Chip, One Pure Thought. Hot Chip, One Pure Thought auf Flux FM, Leichen und Lachen, Liebe und Horror. Themen, die oft näher beieinander liegen, als man denken möchte. Filmemacher Jörg Buttgereit ist jetzt hier bei mir im Studio und zeigt heute Abend in Weißensee in der Freilichtbühne seinen Film Nekromantik, über den wir uns gerade schon ein bisschen unterhalten haben. Jörg, wie ist das eigentlich, wenn man den Film heute sieht? Ich weiß nicht, wie oft du den Film schon gesehen hast, aber sitzt man dann wirklich da und denkt sich, also fallen einem immer noch Sachen ein oder lässt man den dann einfach auch mal so stehen? Nach so langer Zeit.
Ich vermeide ja wirklich, Ja, komischerweise zuckle ich ja immer noch quer über den Erdball mit dem Film hin und wieder und ich vermeide immer, mir den anzusehen, mache aber viele Q&As, also so eine Frage- und Antwortspiele am Ende. Mhm. Und je nachdem, in welchem Land man sich befindet, sind die Rezeptionen und die Fragen auch immer total unterschiedlich.
Ist es so?
Ja. Also in Südkorea zum Beispiel, auf einem Festival, da wurden total viele religiöse Fragen gestellt. Mhm. Weil die sich total viel für das Christentum da interessiert haben, die Filmstudenten. Das fand ich sehr merkwürdig. Mhm.
Und das heißt, den Film dann natürlich auch in einen ganz anderen Kontext, in einen ganz anderen kulturellen Kontext bringen.
Genau, der Film endet ja mit
einem
Selbstmord und da wurde natürlich gleich gefragt, wie das denn mit diesem Märtyrertod so ist und alles sowas.
Und du, interessant.
Ja, also eine völlig andere Sichtweise.
Ja,
ne?
Ja, aber das ist ja sowieso so eine Sache mit den Interpretationen. Und ich meine, Nekromantik dürfte ein Film sein, der ich weiß nicht wie oft und ich weiß nicht von wie vielen Menschen verschiedenst interpretiert wurde. Mhm. Und du hast ja selber auch, oder zumindest gemeinsam, glaube ich, mit einem Verlag, mit Martin Schmitz, damals, wann war es, 2007, 2008, auch ein Buch nochmal rausgegeben, nur mit Interpretationen.
Genau, mit Texten von Leuten, die den Film damals gesehen haben, mit einem Text von einer britischen Filmprofessorin, mit Texten von Leuten, die nach der Wende, also aus dem Osten, den Film zum ersten Mal gesehen haben und dachten, sowas darf es oder kann es doch nicht geben. Also all so eine verschiedenen Sachen. Das ist lustig, klar. Für mich ist das natürlich spannend zu hören, was die Leute aus dem Film machen, den man da mal selbst gemacht hat. Und dabei ist das auch völlig unwesentlich, was man sich selbst dabei gedacht hat, stelle ich immer wieder fest.
Ich wollte gerade sagen, das ist dann auch schon oft so, dass du dich selbst oder deinen Film darin auch gar nicht mehr so richtig erkennst.
Also mir ist oft die Gewichtigkeit nicht bewusst, mit der ich da so jongliert habe damals. Mhm. Ne? Wenn mir diese britische Professorin erklärt, ich würde alle Leichen, die man seit dem Dritten Reich im deutschen Kino versteckt, wieder alle rausbuddeln, denn denke ich, oh mein Gott, diese Verantwortung, das habe ich nicht gewusst. Aber das ist ja auch gut so.
Ja.
Und ich bin ja damals auch relativ naiv an diesen Film rangegangen. Das heißt, als ich den Film begonnen habe, war das Drehbuch noch nicht zu Ende geschrieben. Mhm. Das Drehbuch war eine lose Blattsammlung. Die Schauspieler waren keine Schauspieler, sondern meine Freunde. Das ist also auch mehr so ein Kunstprojekt gewesen, was fast ein Jahr gedauert hat, die Dreharbeiten, dann nochmal ein Jahr die Nachbearbeitung. Und ich wusste auch nicht so recht, was daraus wird. Mhm. Also es war schon eine Versuchsanordnung mehr.
Ja. Es gibt ja auch kaum Text zum Beispiel. Also es ist ja wirklich, das beschränkt sich ja.
Wenn man keine Schauspieler hat, sollte man wenig Text den Leuten auch geben. Wa?
Erstes Motto. Aber du sagst gerade, du hast Freunde dafür verwendet. Du musst sie aber trotzdem, du hast ja gewisse Bilder im Kopf, die du transportiert haben möchtest. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn du nicht selbst spielst, sondern du musst es ja dann eben auch irgendwie erstmal an die Schauspieler weitergeben.
Genau.
Wie ist das damals passiert? Gab es da richtige Proben? Und du hast es denn angeguckt, hast dann verbessert, dass du wie ein richtiger Regisseur sagst, nee, mal lieber nicht, mal lieber hängen, mal lieber stehen.
Also man muss sich auch vorstellen, dass es damals nicht so eine Sache wie Ausspielung gab. Das heißt, ich habe nicht gesehen, was wirklich gefilmt wird. Der Kameramann hat durch den Sucher geguckt oder niemand hat durch den Sucher geguckt, weil ich mir auch immer irgendwelche Einstellungen und Kamerafahrten überlegt habe, bei der man dann nicht mehr durch die Kamera gucken konnte. Man musste sich also in etwa vorstellen, was man da so filmt und den Leuten in etwa sagen, wo sie zu stehen haben. Und meine Devise war eigentlich immer, dass die eben nicht schauspielern sollen, sondern dass die sich völlig natürlich verhalten sollen. Auch eine Sache, bei der sich heute immer noch die Theaterschauspieler, mit denen ich oft arbeite am Theater, mit denen die sich schwer tun, wenn ich sage, nee, sei mal einfach so und Schauspieler nicht. Ne? Beim Theater ist das ja völlig expressiv.
Viel gelernt eben auch, ne? Und viel antrainiert und das dann erstmal loszubekommen.
Und viel
wieder,
Text.
Ne? Ja, ja, genau, genau.
Also das heißt, wir haben damals so ein bisschen ins Blaue geschossen. Mhm. Ich wusste in etwa, wie das aussieht, was wir da drehen, aber oft war ich auch beim Dreh wirklich damit beschäftigt, den Kamerawagen zu schieben, den wir auch selbst gebaut haben und so. Und wenn wir irgendwie eine Fahrt gemacht haben von der Küche ins Wohnzimmer rüber, dann haben wir dafür 5 Stunden aufgebaut und da war dann sozusagen genug Zeit zu proben zwischendurch. Mhm.
Ja. Das Ergebnis kann man heute Abend, wie gesagt, in Weißensee sehen. Dann ein bisschen dunkler und hoffentlich auch ein bisschen trockener. Zurzeit ist ja total trocken. Also insofern alles gut. Nekromantik heute Abend. Und jetzt nochmal ganz schnell, du hast ja vorhin auch schon erwähnt, dein aktuelles Projekt, dieses German Angst. Worum dreht sich nochmal und wie sieht es da zurzeit aus? Wie weit seid ihr da?
Also wir haben mehr oder weniger abgedreht und es sind 3 verschiedene Episoden, die sich in Berlin ereignen. Mhm. 3 Horror-Episoden, 3 sehr unterschiedliche. Ich habe eine Sache gemacht über Missbrauch. Mhm. Habe mit einem 13-jährigen Mädchen, die sozusagen auch keine Schauspielerfahrung hatte, gearbeitet, was total spannend war, weil das nicht zu kontrollieren ist. Mhm. Sowas finde ich spannend. Mhm. Andreas Marschall, der zweite Regisseur, hat einen Film gemacht, der eigentlich aussieht wie ein italienischer Film aus den 70ern. So richtig Giallo-mäßig, Alraune. Es geht um diese Liebeswurzel, um diese halluzinogene Liebeswurzel mit viel nacktem Fleisch. Und der dritte Regisseur, Michael Kosakowski, ein gebürtiger Pole, der hat was natürlich über die bösen Deutschen gemacht, über ein stummes polnisches Ehepaar, was von Neonazis bedrängt wird.
Mhm. Und das sind voneinander abgekoppelte Geschichten?
Genau,
oder?
Die alle zur gleichen Zeit oder im gleichen Zeitraum in Berlin spielen und die hintereinander passieren. Mhm. Und wir haben einen Rohschnitt jetzt fertig. Der ist ein bisschen lang noch, 115 Minuten, trotzdem wird heutzutage auch nicht mehr so schlimm ist. Und ja, eventuell, wenn wir fertig werden, wird ja dann zum ersten Mal in Sitges in Spanien laufen. Da ist im Oktober so ein großes Festival. Und gibt aber schon einen deutschen Verleih. Wird der erste Film, der offiziell von einem Verleih rauskommt, dann aber erst im nächsten Jahr hier in Deutschland.
Den habt ihr tatsächlich schon gefunden, ja, weil das ist natürlich super.
Ja.
Tipptopp. Gut, dann halten wir Augen und Ohren offen nach German Angst. Und ich sag erstmal Dankeschön, dass du hier warst, lieber Jörg. Und
den Schirm mitbringen heute Abend.
Heute Abend Sonnen- oder Regenschirm oder was auch immer euch so über dem Kopf noch einfällt.
Aber es wäre ja auch kacke, wenn so schönes Wetter ist. Bei so ekligen Filmen muss auch ekliges Wetter sein.
Totaler Blödsinn. Ja, nein, Sonne. Wer braucht Sonne? Und schon gar nicht 22 Uhr. Wann geht's los? 22 Uhr?
21:45.
Okay. Und wir haben jetzt auch noch Tickets. Wer dabei sein möchte, ruft jetzt an 030 2000 9000 030 2000 9000. Dankeschön, Jörg. Bis bald.
Tschüss.